Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts und wir, das sind heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Wir sprechen heute über das letzte Spiel dieser Bundesliga-Saison aus Sicht von Borussia Mönchengladbach und wir sprechen über Fußball, dies allerdings nicht aus Sicht Borussia Mönchengladbach, sondern, da sind wir jetzt mal ganz böse oder realistisch oder einfach haben das Spiel gesehen, aus Sicht der Gladbacher. Stuttgart hat Fußball gespielt, Gladbach nicht. Und man hat gesehen, warum der VfB Vizemeister geworden ist und warum Borussia Mönchengladbach fast abgestiegen ist in dieser Saison, würde ich mal so behaupten.
Ja, als jemand, der im Stadion gewesen ist, gab es noch ein fast lediertes Trommelfell dazu, denn das war wirklich der Wahnsinn, als dieses 3:2 für Hoffenheim verkündet wurde, wo damit dann klar war, Stuttgart springt auf Platz 2. Das war dermaßen laut jetzt heißt er nicht mehr Gottlieb-Daimler-Stadion sowieso nicht, geschweige denn Neckar-Stadion, Mercedes-Benz-Arena auch nicht mehr, sondern MHP-Arena. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber es war jedenfalls dermaßen laut. Also das habe ich selten erlebt. Und natürlich eine Feierstimmung, wie man sie sich ja auch aus der Ferne sehr gut ausmalen kann. Da lagen sich wirklich buchstäblich alle in den Armen. Hatten sie auch verdient, denn der VfB Stuttgart hatte wirklich nochmal so ziemlich alles gezeigt, was ihn ausgemacht hat als Fußballmannschaft in dieser Saison. Als Mannschaft, die sich um 40 Punkte verbessert hat, um 14 Plätze und einfach auch, glaube ich, ein verdienter Vizemeister ist. Aber Carsten, wir reden ja primär über Borussia Mönchengladbach und ja, wahrscheinlich kann man sagen, ein mindestens verdienter 14. in der Bundesliga. Was interessant ist, weil das gab es noch nie. Zum ersten Mal ist Borussia Mönchengladbach 14. in der Bundesliga geworden und es fehlt jetzt nur noch eine Position, die sie noch nie belegt haben. Das ist Platz 17 und ich höre jetzt schon einige Hörer von uns unken.
Ja, wahrscheinlich gerade kann man davon ausgehen, aber immerhin haben die Gladbacher dann ja etwas geschafft, was sie vorher noch nie geschafft haben. Es gibt viele Sachen, die sie vorher noch nie geschafft haben, aber wenigstens auch mal den 14. Platz und ja, jetzt wird's ja wahrscheinlich dann darum gehen, den 17. Platz nicht auch noch zu schaffen im nächsten Jahr. Aber erstmal zu diesem Spiel, ja, was will man zu diesem Spiel denn noch sagen? Also die Stuttgarter haben eigentlich alles gezeigt, was man sich von Gladbach wünschen würde, würde ich jetzt fast mal sagen, um mal darauf zu gucken. Und auch Gerardo Seoane, der Gladbacher Trainer, hat ja nach dem Spiel gesagt, ja, man kann da schon auf den VfB gucken und sich dran orientieren. Dann sage ich ja, fußballerisch, bitteschön, das wäre klasse. Denn die Stuttgarter haben da wirklich modernen Fußball gespielt, haben durchkonzeptierten Fußball gespielt, immer mit diesen Dreiecken um den Ball führenden Spieler, schnelles Umschaltspiel, gutes Ballbesitzspiel, effektive Raumaufteilung und ja gut, die Abwehr war jetzt nicht ganz so gefordert gegen Gladbach, aber ja, so spielt ein deutscher Vizemeister, eine Mannschaft, die im Grunde Pech hatte, dass Bayer Leverkusen so unfassbare Saison gespielt hat, sondern dann wäre eben Stuttgart einfach das Ereignis dieses Fußballjahres in Deutschland gewesen. Ja, und die Gladbacher, absolut richtig, Platz 14 ist verdient und dafür hat man auch einiges getan, nämlich viel zu wenig, um einfach Erfolge zu haben. Und ich glaube, diese Passivität in dem Stuttgart-Spiel, die war dann auch das, was einen als Gladbach-Fan und natürlich auch als Beobachter und Berichterstatter nicht verwundert hat. Und genau das ist das Schlimme daran.
Ja, es war das 0:1, als Mio auf den Kopf von Gerassi geflankt hat. Und ich meine, dass Stuttgart noch 3 Pässe so ganz wirklich unbedrängt im Strafraum spielen konnte. Und dann war es ja mehr so ein Chip auf den Kopf von Gerassi. Und Itakura war überall, aber nicht am Ball oder bei Gerassi. Bei Mio war niemand. Also Wahnsinn. Also eigentlich, es war jetzt gar nicht mal so dynamisch herausgespielt. So ein bisschen Tipp-Kick-Standfußball im Strafraum. Aber es hat gereicht. Und später dann beim 0:2 wollte Seoane gerade defensiv auf eine Doppelsechs umstellen, hatte da wild gestikuliert zu Weigel und Reitz und die waren noch geistig, glaube ich, bei dieser Umstellung und waren dann aber nirgendwo, deswegen hat sich Gerassi so zwischen sie geschoben, war wieder völlig unbedrängt und hat das 2:0 erzielt und ja, spätestens dann nahm das Spiel ja, auch wenn Gladbach sogar noch eine Riesenchance hatte, Doppelchance durch Weigel und Ngumu, war Stuttgart eher auf dem Weg, es ein großes Schützenfest werden zu lassen. Es wurde dann am Ende auch die höchste Gladbacher Saisonniederlage, irgendwie dann so ein Ende, was diese Saison auch verdient hat, jetzt eigentlich nie so richtig hoch zu verlieren, aber dann am Ende noch am höchsten. Ja, und eigentlich kann man auch so weitermachen beim dritten und vierten Gegentor. Da war wieder viel zu sehen, was man nicht sehen möchte von einem Bundesligisten durch die Bank. Ob jetzt, also waren dann auch nicht nur einzelne Fehler, sondern irgendwie sahen alle schlecht aus. Und ja, Jonas Omlin, der viel verhindert hatte bis dahin, sah sogar auch beim vierten Gegentor noch schlecht aus. Ja, deswegen sogar irgendwie in der Höhe verdient und eben sinnbildlich für die Spielzeiten beider Mannschaften.
Genau, und leider haben sich dann auch die, die am Ende noch reingekommen sind, die jungen Spieler, insbesondere der Fabio Chiarodia, hat sich dann beim vierten Tor dann noch eingereiht in die Passivität. Es gibt ja diesen diese Ultra Fanclub Begleitservice, und ich glaube, das war so das Wort, was einem bei dem vierten Gegentor gerade einfiel, wobei ich dann auch den Fabio Chiarodia da sicherlich nicht in die Pflicht nehmen würde, sondern wenn man es jetzt mal ein bisschen aggressiv sagen möchte, hat er sich doch zu viel abgeschaut bei den erfahrenen Kollegen über die Saison hinweg. Also für ihn nochmal eine bittere Erfahrung, für Borussia eine bittere Erfahrung, aber nochmal nichts, was einen jetzt als Begleiter, Beobachter oder Supporter des Teams da tatsächlich überraschen konnte. Viele sind ja sogar mit dem Glauben und dem Wissen oder dem wissenden Glauben oder dem glaubenden Wissen dahin gefahren, dass es in Stuttgart auf jeden Fall eine Klatsche geben wird. Es gab schon
Schlimmere. Ich kenne jemanden, der hat 4-0 getippt. Du erinnerst dich vielleicht.
Du etwa? Ja, siehst du mal. Du hast halt Ahnung vom Fußball.
Ja, du hast 4 Tore getippt, ne? 2-2, also immerhin. Ich weiß, das hast du mal gemacht vorm Spiel in Leverkusen, dass sie auch 0-4 verloren haben, hast du auch 2-2 getippt. Also die Torzahl stimmt.
Genau, und ab und zu muss man halt den Gladbachern auch was zutrauen. In dieser Saison traue ich ihnen gar nichts mehr zu, weil die ist ja auch jetzt zu Ende. Und meistens haben sie das ja auch unterboten, was man ihnen zugetraut hat, beziehungsweise haben auch das unterboten, was man ihnen nicht zugetraut hat. Also es war schon eine sehr doch insgesamt katastrophale Saison mit vielen Downs. Und sehr, sehr vielen Downs und noch mehr Downs. Und von daher, glaube ich, müssen am Niederrhein alle froh sein, dass diese Saison jetzt vorbei ist. Ja, Wunden lecken würde ich das jetzt gar nicht sagen, was jetzt ansteht, sondern jetzt muss eigentlich das Großreine machen kommen. Und angefangen wurde damit schon, das hat ja Gerardo Swan im Vorfeld des Spiels beim VfB Stuttgart ja auch schon gesagt. Also es wurde schon mit der Generalanalyse, die auch Roland Wirkus und der Trainer angekündigt hatten, bereits begonnen. Und die Hauptquintessenz ist zunächst, glaube ich, einmal sowohl der Trainer als auch der Manager und alle anderen im Führungsbereich werden da bleiben. Das heißt also, es muss auf anderer Ebene, insbesondere in der Mannschaftsebene, extrem viel passieren im Sommer. Oder wie würdest du das sehen?
Also Brief und Siegel darauf, weiß man ja nie, ob man das geben kann. Was den Trainer angeht, hat Roland Wirkus das wortwörtlich gesagt, dass es so sein soll. Er hat auch dann im Gespräch in der Mixzone gesagt, es geht um Inhalte und eben nicht um Personal. Und er hat gesagt, es ist immer sehr, sehr einfach, alles auf den Trainer abzuwälzen. So einfach dürfen wir es uns nicht machen. Wir müssen auch mal ein bisschen Kontinuität in den Club kriegen. Das ist am wichtigsten. Um seine Person ging es dann im Prinzip in dem Kontext nichts. Aber ja, es ist halt wirklich so, wir führen ja hier einen großen Indizienprozess und sprechen mit Menschen und ne, beziffern dann Wahrscheinlichkeiten. Und ja, also es deutet eben nichts darauf hin, dass sich dahingehend was ändert. Am meisten wird sich deswegen wahrscheinlich dann in der Mannschaft ändern. Es werden wieder einige gehen, einige kommen. Es wird sich hoffentlich am Fußball einiges ändern. Es wird sich an der Gegentorzahl einiges ändern. Ob und wie das gelingen kann, ja, die Frage stellt man sich jetzt gerade noch, weil also der Ruck, der dadurch die Mannschaft und den Club gehen muss, der ist echt riesig, weil, also ne, wir reden jetzt ja nicht von einer wirklich irgendwie enttäuschenden Saison, sondern es war wirklich eine Katastrophensaison, die eben am Ende nur noch unterboten ist von den beiden Abstiegsjahren und von diesem Jahr 08, 09, als man mit 31 Punkten die Klasse gehalten hat. Da sage ich aber, ist sogar der Vorteil gewesen, man hat erstens im Winter wirklich gut eingekauft und man hat in der Rückrunde 20 Punkte geholt. Jetzt steht eine Rückrunde mit 14 Punkten, die auch die drittschlechteste war. 2 Siege sind eingestellter Negativrekord. Also hat man jetzt den großen Abwärtstrend über 4 Jahre und man hat den kurzfristigen Abwärtstrend. Man kommt also aus einer wirklich richtig schlechten Rückrunde und muss jetzt irgendwie diesen sportlichen Turnaround schaffen. Und ja, das ist eine Aufgabe, vor der man sich durchaus fürchten kann. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Verantwortlichen das tun, aber riesigen Respekt sollte man zumindest davor haben.
Ich glaube, das ist auch das richtige Wort. Sich davor zu fürchten, wäre, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Ich glaube, einfach diesen Respekt. Wir haben vergangene Woche auch im Podcast natürlich schon über die Situation gesprochen. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, es geht tatsächlich darum, diese Tabellensituation fast wie einen Abstieg zu werten. Dass man also wirklich das schon als absolute Katastrophe auch wahrnimmt. Und genau das auch als Basis nimmt, wenn man jetzt Dinge verändern will. Und es müssen ja wirklich viele, viele, viele Dinge sich ändern. Du hast das schon angesprochen und du hast gesagt, wird es weniger Gegentore geben? Wird es besseren Fußball geben? Nein, es muss. Es muss Fußball geben. Es muss besseren Fußball geben. Es muss organisierteren Fußball geben. Was auch wiederum dazu führt, dass es weniger Gegentore gibt. Natürlich kann man es machen wie Hoffenheim mit 66-66 Toren in den Europapokal einziehen. Aber dazu gehört natürlich auch schon ein gewisser Wagemut, sag ich mal. Das kannst du nicht planen. Und man sollte wirklich jetzt schauen, ich glaube, wir haben das vor der Saison formuliert, unter 50 Gegentore. Das ist natürlich angesichts von, ich glaube, 67 sind es jetzt am Ende geworden.
Die drittmeisten in der Geschichte, ja.
Und das ist dann ja schon mal, sag ich mal, die U50 würde ich jetzt schon als sehr forsch ansehen. Aber dass man tatsächlich da mindestens mal 10 bis 15 Tore rausnimmt, dann hätte man wahrscheinlich auch schon mal die Punkte mehr, die dann in die Richtung gehen, dass man wieder Richtung Platz 10, vielleicht Platz 9 sich orientiert. Und das wäre dann ja schon eine unglaubliche Wende im Falle Borussia. Du hast es ja auch mit Hanna Gobrecht in eurer Analyse schon nachvollzogen, dass es letzten Endes dieser Abwärtstrend doch schon krass ist und jetzt auch nochmal beschleunigt worden ist. Und ich glaube, da muss man erstmal eine Vollbremsung reinziehen und das wird einiges an Mut bedürfen und vor allem also wirklich auch großen Umwälzungen in der Mannschaft.
Ja, und man hat sich jetzt ja wirklich punktemäßig so runtergewirtschaftet, dass man ja weiß, also mit 34 bleibt man, glaube ich, immer noch in der Mehrheit der zumindest jüngeren Spielzeiten drin, aber eben auch in vielen schon nicht mehr. Wenn man jetzt irgendwie also meint, das noch unterbieten zu müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit mathematisch gesehen riesig, abzusteigen oder zumindest in der Relegation zu landen. Und das bedeutet ja automatisch, dass ab dem Beginn der neuen Saison jeder Punkt, muss ihn jetzt nicht feiern wie ein Pokalsieg jeweils, aber wenn man nur zwei der letzten 17 Bundesligaspiele gewonnen hat, vielleicht doch. Aber dann ist jeder Punkt einer, der hilft, dieses Ziel zu erreichen. Dann geht es erst einmal jetzt nur darum, Punkte zu sammeln, um irgendwie Ruhe zu haben, nicht akut unten drin zu sein. Dann wird es wahrscheinlich jetzt schon entspannt sein, wenn man irgendwie Elfter ist zwischendurch und irgendwie 4 Punkte Puffer nach unten hat. Alles andere wäre dann wirklich echt ein Riesenbonus. Während wir in dieser Saison ja schon gerade in der Hinrunde drauf geschaut haben, als es ja auch noch besser war, was die Punkte angeht, dass man dachte, okay, dieser Puffer verschafft Ruhe, um den nächsten Schritt zu machen in der Rückrunde. Das ist nur gar nicht passiert, sondern es gab einen großen Rückschritt, nicht nur punktemäßig, sondern ja nochmal auch spielerisch. Da ist ja wirklich auch kaum eine der guten Entwicklungen aus dem Herbst fortgesetzt worden. Es gibt mittlerweile wenig, was man darüber sagen kann, was soll denn der Fußball von Borussia sein, was ist der Fußball, also eine Klarheit herrscht da gar nicht mehr vor. Und ja, dass man jetzt dann zum Beispiel an Roland Wirkus Stelle sagt, dass man sich ja auch nochmal zusammensetzen muss und dann darüber redet, wie der Fußball aussehen muss, ja, finde ich schon schwierig und ein bisschen überraschend, dass das jetzt so der Tenor ist. Und dann sagt er eben auch noch, du musst schauen, was nah dran kommt an deine Spielidee. Wenn der Kader steht, kannst du schauen, was möglich ist, nicht andersherum. Auf dem Reißbrett ist es immer einfach gesagt, was man spielen will, aber dafür braucht es die nötigen personellen Maßnahmen. Ja, verstehe ich, aber warum entwirft man denn nicht eine konkrete Idee und geht dieser nach? So sehe ich schon wieder eine große Gefahr, dass man von allem etwas bekommt und am Ende eben keine stilistische, fußballerische Klarheit oder einen klaren Plan. Das ist ja mir sogar egal, wie der dann aussieht, aber ich sehe gerade nicht, dass es dann wirklich diesen Plan gibt.
Also für mich ist erstmal wichtig, dass dieser Plan, wie er auch immer aussieht, zum Erfolg führt. Dass man auch gar nicht auf einzelne Punkte schaut, sondern wirklich das tut, was man in dieser Saison viel zu wenig gemacht hat, nämlich Siege einfahren. Und das muss man wirklich als Borussia Mönchengladbach sich wieder auf die Fahne schreiben, in Kategorie Sieg zu denken, in der Kategorie Erfolg zu denken. Und da rede ich jetzt gar nicht davon, dass man da möglichst weit nach oben mitkommt, sondern dass man tatsächlich erstmal überhaupt wieder in dieses Fahrwasser reinkommt, diese Kategorie Erfolg denken zu können und fühlen zu können und damit umgehen zu können. Und ich glaube, dass sich die Qualität des Fußballs tatsächlich danach auch bemisst. Und das hat ja Gerardo Seoane zumindest mal angedeutet, als er gesagt hat, gut, wir sind gar nicht in der Lage, im Moment über unseren Fußball nachzudenken. Es geht erstmal darum, hier die Katastrophe zu verhindern. Sprich also irgendwie irgendwelche Punkte zu holen, um irgendwie da aus dem Schlamassel sich möglichst rauszuhalten. Was in der Grundsätzlichkeit natürlich gelungen ist, aber alleine die Nähe und die Wahrscheinlichkeit, dass man hätte am letzten Spieltag in Stuttgart noch wirklich mit so einem Ergebnis, wie man es dann bekommen hat, da absteigen können, das muss wirklich derart die Alarmglocken angezündet haben, dass das da jedem jetzt die Ohren.
Das ist ein schönes Bild, die Alarmglocken angezündet. Das ist auf jeden Fall, so kann man es gut beschreiben.
Wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, die Gladbacher müssen definitiv wieder in anderen Kategorien denken und sich das erarbeiten. Und das ist die Aufgabe für den Sommer, einfach in die Saison zu gehen mit einem Erfolgsprinzip im Kopf. Und ich glaube, wie gesagt, das ist auf jeden Fall so, da bin ich absolut bei dir. Hol dir Spieler, mit denen du den Fußball spielen kannst, den du spielen willst. Aber dann trotzdem zu schauen, welche Systematik, welche Abläufe, ist es vielleicht tatsächlich besser, mehr auf Umschaltspiel zu gehen, ist es besser, mehr aus dem Ballbesitz heraus nach Lücken zu suchen, oder ist es vielleicht tatsächlich sogar eine Mischung, und die sieht man ja bei den Top-Mannschaften, wenn man ehrlich ist, sieht man ja, dass die beides können. Die können sowohl in einem Spiel gegen Top-Gegner auch mal aus der Tiefe heraus agieren, aber sicher stehen, und die können genauso gut eben aus dem Ballbesitz heraus stark sein. Und Gladbach muss halt gucken, dass es wieder in dieses Konzept reinkommt, erfolgreich zu. Das ist für mich erstmal das Allerwichtigste, und daraus wird sich dann, glaube ich, auch ein Fußball ergeben.
Ja, das Erfolgsdenken allein sehe ich da aber noch nicht, dass das unbedingt ans Ziel führt. Das wäre auf jeden Fall aber wichtig, dass man da auch rauskommt aus dieser ja wirklich giftigen Ambitionslosigkeit, die diese Saison gekennzeichnet hat. Dass, du hast es ja auch immer so genannt, dieser Misserfolg ja irgendwie auch eine selbsterfüllende Prophezeiung war. Man hat immer auf die Herausforderungen und möglichen Schwierigkeiten hingewiesen, bis man sie dann hatte und auch gar nicht mehr rauskam. Und dann war wirklich dermaßen Druck auf dem Kessel. Ich denke an das Unionsspiel, als die Mannschaft da auch wirklich sich durchgewurschtelt hat. Klar, auch wenn man das verloren hätte, wäre man tatsächlich jetzt noch 15. geworden am Ende. Aber wir wissen jetzt, dass Borussia mehrheitlich irgendwie auch von der Schwäche der Konkurrenz gerettet wurde. Jetzt namentlich am Ende vor allen Dingen vom VfL Bochum, den es erwischt hat, der 16. geworden ist. Aber ja, mit diesen 3 Unentschieden aus den letzten 4 Spielen hat man es dann irgendwie gewuppt. Der Sieg allein in Wolfsburg hätte nicht gereicht, so sah es zwischenzeitlich aus. Und jetzt geht man aus der Saison, hat als einzige Mannschaft der Bundesliga 6 Spiele nicht gewonnen, hat einfach diese 7 von 34. Jetzt gucken wir wirklich, ne? Wir sind fast jedes Spiel, ist jeder von uns im Dienst, und man begleitet alles so eng, und dann die ganze Saison ist man dran und sieht einfach 7 Siege in 34 Spielen. Das ist schon Wahnsinn. Das ist, glaube ich, eingestellter Negativrekord auch, wenn wir schon dabei sind, für eine Mannschaft, die sich seit Einführung der 3-Punkte-Regel direkt gerettet hat. Hanna Gobrecht hat das immer aufgezeigt, maximal 1 Sieg pro Monat. Im März gab es keinen, im April gab es einen, im Mai gab es jetzt keinen. Gut, es gibt das Testspiel gegen Güchen-Garzweiler am Dienstagabend, das zählt aber nicht. Deswegen ist der Weg dahin schon echt weit, und ich bin mir halt nie so richtig sicher, ob den Verantwortlichen das bewusst ist. So, also sie müssen jetzt ja auch nicht wirklich sich total blank machen und irgendwie zu Kreuze kriechen und sagen, ja, alles ist ganz schlimm und es wird noch schlimmer, sorry. Aber so diese Gesamthaltung, die nach außen geht, ist mir doch etwas zu viel, es hätte noch immer Joti Jange, um einen jetzt feststehenden Bundesliga-Absteiger zu zitieren.
Den sollte man auf jeden Fall auch nicht zitieren und schon gar nicht kopieren. Also das sollte sich Gladbach möglichst einsparen. Und ja, das Prinzip ist ja auch zu wenig. Also ich glaube auch, dass tatsächlich schon die Alarmglocken da an sind. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wenn sie an sind, dann hätte man natürlich auch personell handeln müssen. Kann man überhaupt an einem Trainer festhalten, der nur einen Punkt im Schnitt geholt hat in einer Saison? Grundsätzlich ist das natürlich so, dass der Trainer auch nicht ganz unbeschädigt aus der Saison rausgeht. Insbesondere, dass ihm die Mannschaft im letzten Spiel dann ja auch noch das Ei mit dem 0-4 gelegt hat, wo man dann, du hast es ja gesagt, mit dieser wirklich auch miesen Gefühlslage aus der Saison rausgeht, anstatt vielleicht mit einem Unentschieden oder mit einer knappen Niederlage gegen richtig tolle Stuttgarter einfach auch nochmal erhobenen Hauptes aus der Saison rauszugehen. Aber die Mannschaft hat es ja tatsächlich geschafft, da nochmal einen draufzusetzen und schon wieder mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl nach Hause zu fahren oder in den Urlaub zu gehen oder was auch immer. Also klar, da braucht es wirklich eine Wende, die es in sich hat, die wirklich viele, viele Aspekte mit beinhaltet. Und das wird schon ein heißer Sommer für Gladbach, das muss man mal ganz klar sagen. Zumal auch ein schwieriger Transfermarkt. Man hat die Europameisterschaft, wo viele Transferentscheidungen erst spät fallen. Man hat eine Mannschaft, in der genug Spieler da sind, da werden wir sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt im Podcast nochmal genauer drüber reden, in der sich viel verändern wird und auch muss. Es müssen wirklich klare Personalentscheidungen getroffen werden. Wer weiß, was sonst noch vielleicht im Staff oder im Umfeld der Mannschaft noch verändert wird. Das sind Dinge, die man anpacken kann und auch anpacken muss und das im großen Stil. Und Jannik, ich glaube, ein bisschen muss man auch mit dem Prinzip Hoffnung sogar in die Saison reingehen, dass man sagt, dass es in der Saison vielleicht noch mehr Robin Hacks gibt als in der vergangenen. Da gab es dann ja auch nur den einen, ein paar andere kleinere positive Dinge auch noch. Aber ja, Gladbach muss mehr Robin Hacks sein in der neuen Saison. Was sagst du zu der These?
Ja, das wäre nicht verkehrt, das würde ja wirklich sehr auf dem Prinzip Hoffnung fußen. Das hat man viele Jahre, musste man das machen, weil irgendwie mehr als Hoffnung gab es nicht so richtig. Es ist dann irgendwie oft gut gegangen. Man ist ja, ne, wenn man jetzt die 7 Abstiege des 1. FC Köln nimmt, ist nur 2-mal abgestiegen, hätte auch wirklich öfter absteigen können. Und dann weiß man auch nicht, wie es dann beim 3. oder gar 4. Mal verlaufen wäre und ob man so schnell wieder zurückgekommen wäre. Es ist ja dann doch eben, um es nochmal zu sagen, sehr oft gut gegangen. Aber ja, du hast gesagt, kann man an einem Trainer festhalten, der diese Bilanz hat? Ja, kann man natürlich schon, also ja nicht verboten. Es fußt mir nur in diesem Fall zu sehr auch auf dem Prinzip Hoffnung und diese Kontinuität, dieser Ruf nach Kontinuität wird sehr zum Selbstzweck, sehr nach dem Motto, naja, man ist ja jetzt zweimal diesen Weg gegangen, einen Neuanfang mit dem Trainer zu starten. Jetzt macht man es halt einmal anders, nachdem man sich davor dagegen entschieden hat. Davor wurde man ja zu diesem Neuanfang auf der Trainerposition gezwungen, als Marco Rose gegangen ist. Was allein jetzt wegfällt, ist, dass bei den letzten beiden Wechseln natürlich es diesen Effekt auch gab, dass es erstmal irgendwie einen neuen Trainer gab und irgendwie ein paar andere Spieler sich nochmal anders zusammenreißen, dass es im Umfeld vor allen Dingen auch eine Aufbruchstimmung gab, einen riesigen Vertrauensvorschuss, das sehe ich jetzt nicht kommen im Sommer, dass die Fans irgendwie, nur weil 4 Wochen Urlaub war, plötzlich guter Dinge sind und dran glauben, dass jetzt alles gut wird. Also das wird anders, es wird spannend zu sehen, wie sich das entwickelt im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Die Erfahrungen, oder letzten 3 Jahren, muss man ja sagen, die haben wir jetzt dann auch gemacht als Beobachter. Jetzt ja, wird's mal anders laufen. Ob es deswegen besser wird, das wage ich zu bezweifeln, aber gut, ich kann es ja dann auch nicht ändern. Also ich persönlich jetzt nicht.
Ja, kannst ja ein bisschen Werbekampagne starten. Aber klar, also es wird auf jeden Fall einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein, mehr an Überzeugungsarbeit. Ich glaube, das Thema mit der Kontinuität ist nicht ganz falsch. Also ich habe halt jetzt die vergangenen beiden Jahre, wobei bei Adi Hütter ist ja die Frage, warum es dann am Ende auseinanderging. Da ging es ja dann auch darum, dass Adi Hütter einfach gar nicht dieser große Umbau, den er gefordert hat, damals nicht möglich oder nicht gewollt war, wie immer man das dann im Detail sehen will. Und dann eben da der Trainerwechsel kam, dann Daniel Farke hat sich dann wirklich in der Saison, es lief ja eigentlich zwischendurch gar nicht so schlecht, aber immer mehr dann dahin entwickelt, dass man wirklich wechseln musste. Und jetzt bei Gerardo Ciane, glaube ich, ja, also Kontinuität ist immer so ein großes Wort, aber ich weiß nicht, ob immer Neuanfang dann der bessere Weg ist. Es hat sich jetzt zweimal als schwierig erwiesen, weil es dann immer weiter runterging, auch weil immer wieder neu angefangen werden musste, immer wieder die Gedanken des Trainers andere waren. Und das ist vielleicht ein kleines Argument, was für Kontinuität spricht, dass einfach jetzt mal ein roter Faden da reinkommt. Und sei ja jetzt im Moment auch noch so dünn und nur ein Fädchen oder wie man es auch immer nennen will. Ein Strick ist es jedenfalls nicht, aber dass einfach das dieses Argument unterfüttert, was eben Kontinuität angeht. Aber ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass trotz der personellen Kontinuität eine gedankliche und auch dann eben auf Mannschaftsebene wirklich eine personeller Austausch eben stattfindet. Und da nehme ich eigentlich Seoane auch in die Pflicht, er muss auch viel verändern in seiner Arbeit. Er muss klarer, wahrscheinlich klarer noch der Mannschaft Anforderungen geben. Er hat selbst gesagt, wir müssen alles hinterfragen, die Ansprache hinterfragen, die Trainingsgeschichten hinterfragen, die taktischen Dinge hinterfragen, eine klare Taktikaussage treffen, vielleicht auch seine Ansätze vereinfachen, den Spielern den Weg zu seiner Idee vereinfachen und all diese Dinge. Also da ist ein Seoane, muss im Grunde zwar derselbe bleiben, aber sich trotzdem verändern. Das ist ein Anspruch, den man an den Trainer jetzt haben muss, wenn er diese Chance wieder bekommt. Genauso gut auch auf der Führungsebene des Clubs. Auch da muss ganz klar drüber nachgedacht werden, ist es das Richtige, jetzt komplett einen Sparkurs zu fahren oder nicht? Oder wie gehe ich das Ganze an? Und all diese Dinge. Auch vielleicht ein gewisser Mut da sein bei den Spielerverpflichtungen, dass man sagt, ja, wir haben jetzt einen Sander geholt und sind damit schon mal einen Schritt in der Breite weiter. Wir brauchen auch ein, zwei Topspieler, die der Mannschaft wirklich einen Impuls geben. Und da muss man dann nach Leverkusen schauen mit Granit Xhaka. Nicht, dass man Granit Xhaka holen kann, aber jemanden, der auch solche Impulse ausstrahlt. Und das sind die Aufgaben des Sommers und das sind schon ganz schön gewaltige Aufgaben, die auch viel damit zu tun haben, dass sich die Handlungsträger, die nun bleiben werden, trotzdem verändern.
Ja, dass man diesen Impuls, der, ja, also Xhaka spielt da in der Zentrale und Borussia bräuchte ihn auch in der Zentrale im Mittelfeld, dass das jetzt einfach auch zwei Jahre in Folge versäumt wurde, den richtigen Typen zu holen, ja, das ist echt schwierig gewesen für Borussia, das hat sie echt zurückgeworfen. Ich bleib dabei, dass auch Julian Weigel in jeder Konstellation bei diesem Fußball, mit dem es ja dann unter Seoane wahrscheinlich grob weitergehen wird, eine Fehlbesetzung ist. Dass es natürlich aber auch so ist, dass man Julian Weigel einen Vertrag gegeben hat, der jetzt nur 4 Jahre gültig ist und ich Julian Weigel auch total verstehe, dass er sagt, ja, ich spiele ja immer und ich gehe hier nicht weg, auf jeden Fall, total nachvollziehbar. Aber es wird Borussia ja nicht weiterbringen. Und ich habe immer noch große Zweifel, dass dieser Typ, der da weiterhilft, jetzt dann wirklich kommt, weil, ja, erstmal ist man ja, du hast es skizziert, auch wirklich davon abhängig, dass entsprechendes Geld reinkommt. Ja, klar, Philipp Sander kann dem Robin-Hack-Effekt unterliegen, dann hätte man da echt Schwein gehabt, dass es so ist, dann wäre es auch gut gemacht, aber man kann ja nicht davon abhängig sein, dass das so funktioniert. Und ich finde, eine Sache, es ist natürlich immer, also jetzt einfach blind zu fordern, es müssen Köpfe rollen, da sind wir nicht dabei und das finde ich auch schwierig, aber man muss ja gewisse Konstellationen aufzeigen und da ist es natürlich so, dass Roland Wirkus und Gerardo Seoane auch auf gewisse Weise miteinander verknüpft sind. Also Seoane ist am Ende in Leverkusen gescheitert bei seinem ersten Schritt in eine große Liga. Er hat diese Chance in Gladbach bekommen und er kann jetzt natürlich nicht nochmal scheitern. Dementsprechend ist er natürlich sicherlich auch auf eine gewisse Weise vorsichtig und passt sich dem Weg des Vereins an und ist da jetzt nicht so beratungsresistent, wie Daniel Farke es gewesen ist, dem das am Ende auch den Job gekostet hat. Und es weiß ja auch jeder, dass natürlich Roland Wirkus den Trainer stützt, weil wenn er jetzt aktiv wirklich dafür sorgen würde, dass da was passiert, dann wüsste er ja auch, was mit seiner Person passieren könnte, was da für Debatten aufkämen, wie die sich konkretisieren könnten. Und deswegen gibt es halt da auch so eine gewisse Verknüpfung zwischen beiden, so nach dem Motto beide oder keiner. Und ja, wenn es nicht keiner ist, dann ist es automatisch beider, ist automatisch beide. Und ja, dann, wenn man sich dafür entscheidet, okay, ich habe es gerade nochmal gesagt, ich kann das nicht ändern, dann ist das so, dann darf man gespannt sein, wie das wird. Aber man darf natürlich aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre aus guten und konstruktiv begründeten Argumenten auch skeptisch sein.
Man muss skeptisch sein, also das ist mal gar keine Frage, denn wenn man jetzt Borussia Mönchengladbach sagt, dann nennt man nicht gerade das Erfolgsmodell der vergangenen Jahre, da fällt einem doch eher dann schon Union Berlin ein, inzwischen auch zusammengebrochen, dann fällt einem sicherlich Eintracht Frankfurt ein, das Titel geholt hat, das Modell Eintracht Frankfurt, aber auch gerade so ein bisschen in der Krise steckt, nicht vorankommt, dann fällt einem natürlich der VfB Stuttgart ein, der vor einem Jahr, haben glaube ich vergangene Woche schon gesagt, die Kollegen auch hier am Podcast gesessen haben und wahrscheinlich gesagt haben, oje, oje, wo soll das hinführen? Wir waren jetzt in der Relegation, aber eben mit dem Hintergrund, dass man sich da noch reingerettet hat, so wie es jetzt die Bochumer mit einem ganz miesen Gefühl in die Relegation reingehen, sicherlich ein anderes, als wenn Mainz 05 reingegangen wäre, das vorher schon lange Platz 17 innehat und eigentlich schon abgeschrieben war. Also da gibt's ja immer wieder ganz viele Gefühlslagen, die dann auch eine Rolle spielen. Und natürlich ist die Gefühlslage in Gladbach und um Gladbach herum, das halte ich für einen ganz wichtigen Zusatz, denn natürlich ist die ganze Szene, die Fanszene, und das ist auch völlig egal, welche Fangruppen man da anspricht, glaube ich, erstmal enttäuscht, dass diese Saison so gewesen ist, wie sie gewesen ist. Enttäuscht bis erzürnt, muss man ja fast sagen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es jetzt deutlich schwieriger wird, die Leute wieder anzustecken mit einer gewissen Euphorie. Ich bin mit Thomas Krulke dann ja im Trainingslager am Tegernsee. Die Jahre war es eigentlich immer so, dass es da recht positiv zugegangen ist, obwohl auch die Saisons, die letzten beiden ja auch nicht so erquicklich waren, aber dass immer noch eine gewisse Aufbruchstimmung da war. Und da gebe ich dir recht und da bin ich auch sehr gespannt, was die Gladbacher jetzt dafür tun werden. Und es wird auch gefühlsmäßig ein Sommer, wo ich persönlich sage und sicherlich dem auch nochmal einen Text widmen werde, es braucht ganz viel Mut in Gladbach, um die Leute jetzt hier wieder auf eine positive Denke zu bringen.
Und das ist dann ja aber, glaube ich, auch ein Haltungsturnaround, der daher muss, weil wir haben es angesprochen, dass es ja halt auch diese kommunizierte Ambitionslosigkeit irgendwie gab, dass es so wenig greifbar war. Gut, jetzt in meinen Augen hat man wieder ein klares Saisonziel in der nächsten Spielzeit, dass die Kommunikation auch immer sehr darauf ausgerichtet war, möglichst irgendwie nichts Negatives auszulösen. Auch immer so das Verhindern von Misserfolgen war was Positives. Ich erinnere mich an das Spiel in Mainz, als man dann stolz war, dass man nicht verloren hat. Ja, aber man hätte ja auch sagen können, man gewinnt noch in der zweiten Halbzeit oder man ärgert sich, dass man überhaupt diese erste Halbzeit gespielt hat. Das war dann immer mehr in die eine Richtung, wo ich denke, dass das nicht förderlich war. Da muss wirklich in vielerlei Hinsicht eine Wende her, auch in der Haltung dem Ganzen gegenüber. Und Roland Wirkus hat ja zumindest mal etwas konkreter jetzt dann darüber gesprochen, was so die Mannschaft braucht, was er hier hinzufügen will. Das ist zum einen dieser zweikampfstarke Mann im zentralen Mittelfeld und ein richtiger Aufräumer, der Reparierer, wie er es mal genannt hat. Das tut er inzwischen nicht mehr, dass er mehr Geschwindigkeit in der letzten Linie in der Abwehr will, damit man auch etwas höher agieren kann. Kreativität hat er mal drüber gesprochen, dass die hinzugefügt werden muss. 1-gegen-1 Qualitäten und auch überhaupt so eine gewisse Dynamik, Geschwindigkeit, jetzt gar nicht, damit man irgendwie in den Top 20 der Bundesliga noch mehr schnelle Spieler drin hat, sondern dass einfach ja alles etwas schwungvoller, dynamischer, schneller ist, auch auf den kurzen Wegen. Denn ja, so richtig war davon auch nichts zu sehen in dieser Saison.
Ich glaube, ein wichtiger Faktor wird sein, also alles, was du gesagt hast, erstmal absolute Zustimmung, weil mehr Dynamik bedeutet ja auch, dass das Ganze dann wesentlich ambitionierter aussieht. Das ist ja nun auch mal ein Effekt. Und natürlich, ich erinnere mich da an das Interview mit Martin Stranzl, mit dem ich vor einiger Zeit gesprochen habe, der sagt, ja, so ein Umbruch, das darf man nicht unterschätzen, dauert tatsächlich bis zu zehn Transferphasen. Das ist natürlich eine verdammt lange Zeit und so viel Zeit haben die Gladbacher definitiv nicht mehr. Denn dieses eine Jahr ist dann doch sehr, sehr dran vorbeigegangen. Aber vielleicht mal so ein Ansatz, wie man das Umdenken machen kann, wenn man jetzt auf diese Saison zurückschaut, ohne da jetzt tatsächlich rumzuspinnen oder so, einfach mal den Spielern klarzumachen, nicht, was sie geschafft haben, nämlich, dass sie nicht abgestiegen sind. Da kann man kein Lob für bekommen. Man darf gar nicht in die Situation kommen. Das ist eine Frechheit, mit dieser Mannschaft auf Platz 14 zu landen. So muss man den Leuten das sagen. Und dann nochmal klar machen, dass Eintracht Frankfurt mit unter 50 Punkten möglicherweise in die Champions League einzieht und den Spielern der Gladbacher nochmal klar zu machen, Leute, das war so leicht, dieses Mal Großes zu erreichen, Tolles mit dem Verein zu erreichen. Und wir haben das einfach so leichtfertig verschenkt und haben zudem noch fast uns in die Abstiegszone da reingewirtschaftet. Das geht so nicht. Und vielleicht einfach dieser Gedanke, den höheren Ansatz mal zu wählen und zu sagen, was für ein Mist dass wir das alles verpasst haben, anstatt zu sagen, puh, wir haben noch geschafft, nicht drin zu bleiben, nicht abzusteigen, Entschuldigung, nicht drin zu bleiben wäre ja Katastrophe, aber nicht abzusteigen, das ist ja nichts, womit man irgendwem löblich kommen sollte in Mönchengladbach, sondern da geht es tatsächlich darum, die Leute, denen mal klar zu machen, dass sie eigentlich nichts erreicht haben, sondern noch weniger als nichts, sogar die Saison, jedes Saisonziel unterboten haben und dann zu sagen, Leute, guckt euch doch wirklich mal mit ein bisschen Verstand die Tabelle an und wirklich, also das ist unfassbar.
Ja, also man hat sogar es noch geschafft, wir haben es letzte Woche angesprochen, das mit dem Fernsehgeld hinzubekommen oder vielmehr nicht hinzubekommen, aber es ist jetzt so, dass der VfB Stuttgart eben 12 Plätze vor Gladbach gelandet ist, dadurch in der Fernsehtabelle vorbei ist. Nochmal 2,5 Millionen weniger, das ist eine Ablöse für Philipp Sander und schon mal ein Teil vom Gehalt. Oder Robin Hack und ein erstes Jahresgehalt. Ne? Das sind so die Dimensionen, über die wir da sprechen. Und man hat eben damals an einem Wochenende durch die Niederlage in Hoffenheim 4 Millionen verspielt. Man hat es jetzt geschafft, weniger Fernsehgeld als in der letzten Saison zu bekommen, obwohl ja der Zyklus der TV-Rechte zu Ende geht und eigentlich alle mehr bekommen. Also fast alle in der Bundesliga sind im Plus. Borussia ist im Minus. Stuttgart kriegt, glaube ich, 10 Millionen mehr. Das sind natürlich auch dann Nebeneffekte des sportlichen Erfolges. Und Gladbach, ja, hat es nicht mal geschafft, diese 2,5 Millionen noch zu sichern, hat nicht mal 3,4 Millionen bekommen fürs Pokal-Halbfinale, das zu schaffen gewesen wäre, wenn man halt beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gewinnt. Also man ist da ja wirklich, wie ich das schon mal genannt habe, limbo-mäßig unter jedem Ziel durchgegangen, egal wie niedrig die Latte lag, egal wie niedrig die Erwartungen waren, und das ist dann auf irgendeine Art und Weise auch schon bemerkenswert.
Naja, und wie du gerade gesagt hast, hat halt verdammt viel Geld gekostet. Also ich sag mal, gut, man kann sich jetzt die Frage stellen, was wäre der 14. Platz in Verbindung mit dem Pokal-Halbfinale? Vielleicht ganz klar anders, wenn man im Finale wäre gegen Bayer Leverkusen jetzt. Wenn man das geschafft hätte, dann wäre natürlich noch was zum Träumen da. Das war ja das, was die Saison auch lange für die Fans tatsächlich schön und am Leben gehalten hat. Aber auch das wurde dann, und das hast du gesagt, leichtfertig verspielt in Saarbrücken bei einem Drittligisten. Und wenn man mal die ganze Kohle zusammenrechnet, die tatsächlich da leichtfertig verspielt wurde, dann würde sich Stefan Schippers wohl tatsächlich schwarz ärgern oder die Haare raufen oder was auch immer tun. Und ja, es ist einfach, die ganze Saison ist ein komplettes Ärgernis. Das muss man einfach sagen. Da wurde viel Kredit verspielt. Unter anderem der Kredit, den natürlich der Coach hatte als neuer Trainer, als jemand, wo man ja gesagt hat, Mensch, der Sioane, der war schon mal Meistertrainer in der Schweiz, der hat den Bayer Leverkusen in die Champions League geführt. Da wurden ja eher die positiven Dinge auch von uns rausgestellt und auch zu Recht, weil er hat sie ja nun mal erreicht. So, aber jetzt ist er halt der Trainer, der einen Punkt im Schnitt geholt hat in der Bundesliga, der im Pokal gegen einen Drittligisten rausgeflogen ist, der es nicht geschafft hat, in den großen Spielen einfach mal zu gewinnen gegen Bayern, gegen Dortmund. All diese Dinge sind da, und das bleibt stehen von dieser Saison. Und du hast recht, das wird ein ganz, ganz, ganz hartes Brett, da jetzt irgendwie die Dinge wieder in die richtige Spur zu setzen. Aber vielleicht ist es genau das, wo sich die Gladbacher mal im Klaren darüber sind, wie schwierig und wie gefährlich auch dieser ganze Zustand im Moment ist.
Ja, mit diesem Gefühl geht's dann jetzt in die Sommerpause. Also es läuft oder beginnt ja dann jetzt die Generalanalyse, die Saisonanalyse, die schon begonnen hat. Aber ja, es gibt nun mal diese Betonung nach außen, dass das rein inhaltlich ist, während ja bei Daniel Farke eigentlich die Dinge schon geregelt waren und es auch vorher kommuniziert war, dass das eine ergebnisoffene Analyse ist. Auch bei Adi Hütter wurde ja mal im April gesagt, ne, man setzt sich zusammen, schaut sich tief in die Augen, was ja immer heißt, so, wenn dabei man unterschiedliche Gedanken hat, dann trennt man sich, so kam es. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn man alle Indizien zusammennimmt, dann deutet eben nichts darauf hin, dass diese Saisonanalyse personelle Konsequenzen auf der Führungsebene hat. Ist ja dann immer die Frage, was sonst irgendwie sich ändert oder wer einfach auch aus eigenen Stücken geht. Aber ja, das ist der jetzige Stand, und ja, mal schauen, wie er dann in einer Woche ist.
Und es gibt ja jetzt noch diese letzte Woche, wo, glaube ich, auch die Mannschaft zum Teil noch da ist. Es gibt ja am Dienstag das Testspiel gegen Jüchen. Und dann wird sicherlich da auch mit dem einen oder anderen nochmal ein Gespräch geführt werden. Und dann eben auch Spieler mit Trainer Sioane, weil ich glaube, da gibt's auch viel Redebedarf. Da muss einfach vieles auch klargestellt werden. Und ich finde, der Trainer muss dann einfach auch klarstellen, dass gerade bei denen, auf die er nächste Saison setzen will, dass es einfach so nicht geht. Also da müssen ganz andere Einstellungen her seitens des Trainers, der meines Erachtens nach einfach so ein bisschen an Härte dazu gewinnen muss. Der einfach klarer seine Position auch darstellen muss und auch klarer seinen Fußball ausrichten muss und sicherlich auch da personelle Entscheidungen treffen muss, die er dann guckt, wie der Verein sie dann eben regeln kann. Und der Club muss einfach dieses Erfolgsdenken irgendwie wieder reinkriegen und das als Maßstab haben. Und das wird sicherlich auch in dieser Woche das Thema sein. Ich finde es ja immer gut, wenn über Inhalte gesprochen wird. Das gibt's ja nicht mehr so oft heutzutage. Aber wenn dann wirklich konkret über Inhalte gesprochen wird und die Inhalte dann am Ende auch zu inhaltlichen Ergebnissen führen, sprich zu Veränderungen führen, wir sind uns, glaube ich, einig, dass leicht negative Veränderungen tatsächlich den nächsten Schritt bedeuten würden. Darauf hast du ja mit Hanna Gobrecht auch schon hingewiesen in eurer Analyse. Aber es muss halt in die andere Richtung gehen und da einfach die Inhalte jetzt so besprechen und dann wirklich knallhart daran arbeiten und auch mit klaren und eindeutigen Wegbeschreibungen daran gehen, um im Sommer einfach da eine andere Richtung reinzubekommen.
Es heißt ja dann, du hast glaube ich auch immer gesagt, man fängt nicht bei Null an. Weil also natürlich müssen sich so Abläufe und Kennenlernen muss nicht mehr stattfinden. Aber ich bin schon der Meinung, dass das eine Saison ist, die dafür sorgt, dass man, was so das Fußballerische angeht, bei Null anfängt. Man baut diese neue Führungsstruktur auf. Das ist auch nicht gelungen in dieser Saison. Wenn man die alle mal durchgeht, das ist einfach sehr dünn. Man weiß denn jetzt nicht mal, ob Jonas Omlin definitiv bleibt. Klar, Julian Weigel wird bleiben, aber konnte einfach auch nicht mit einer eigenen Stärke auf dem Platz diese Rolle ausfüllen. Also ja, da fängt man nicht bei Null an, aber ich würde so sagen, man fängt so in vielen Belangen bei 8 oder 11 an von 100. Das ist besser als Null. Aber ich finde dafür, dass man eben ein Jahr jetzt schon dran war in einer Saison, die als der große Umbruch betitelt wurde, wo man sich immer wieder darauf zurückgezogen hat, das ist einfach sehr wenig. Und ja, es bedarf dann zumindest in meinen Augen nicht großer Schwarzmalerei, um zu sagen, dass das echt eng werden könnte und dürfte nächste Saison. Kann natürlich anders laufen, ja. Gebe ich dann auch gerne zu, dass es anders gelaufen ist und dann wird man auch sicherlich gute Gründe finden. Und wenn es ein bisschen Glück, das man ja auch immer braucht, ist, hat man jetzt ja auch gehabt, um drin zu bleiben. Aber ja, größtenteils ist dann doch dieses Gefühl, mit dem es so in die Sommerpause geht, ein sehr negatives und eines, wo man denkt, ui, das könnte wirklich schwierig werden.
Ja, wie gesagt, am Ende muss man dann einfach darauf vertrauen, ja klar. Ich meine, Vertrauen ist halt auch viel verspielt worden seitens Borussia in der vergangenen Saison, aber man muss einfach dann auch daran glauben, hoffen, was auch immer, oder man muss einfach davon ausgehen, dass jetzt alles dafür getan wird, dass sich die Richtung ändert. Also ich meine, wir reden über einen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, also nicht über irgendeinen Club, sondern einen mit einem guten Namen, mit einer großen Geschichte und alleine daraus muss schon diese Ambition ja wieder da sein, zu sagen, wir müssen das Schiff wieder ins Laufen bekommen, beziehungsweise beknacktes Bild natürlich, Schiff ins Laufen zu bekommen. Wir müssen die Geschichte wieder auf die richtige,
muss es laufen.
Ja, auf dem Trockendock, stimmt, ja. Aber dann wird's eher rollen, glaube ich, oder? Wie läuft das? Vom Stapel laufen?
Ja, gut. So kann man jetzt auch sagen, dem Schiff müssen Beine wachsen, dann kann's.
Oder Flügel. Ja. Nee, komm, die Flügel will, glaube ich, keiner haben, ne?
Flügel?
Dass ihm Flügel verliehen werden.
Ach so, ja.
So, hihi. Aber also es muss einfach so sein, dass hier wieder eine Geschichte geschrieben wird, die eben anders dasteht für Borussia Mönchengladbach. Und da bin ich dann auch bei Sivan und sage, ja, das kann der VfB Stuttgart natürlich ein Vorbild oder eine Aussagekraft haben. Weil man eben auch aus einer ganz schwierigen Position, man muss ja nur in die eigene Gladbacher Geschichte gucken. Es kann ja tatsächlich viel passieren und letztlich hat das angetrieben von diesem Erfolg in München damals, hat das Ganze ja gezündet, natürlich aus einem Gefühl der Stärke heraus, aus der Relegation. Aber darum sage ich, es ist extrem wichtig, wirklich in aller Traurigkeit in aller Brutalität dieses Ergebnis einzusortieren und da gar nichts Positives dran sehen, auch keinmal erwähnen, dass man hier sich gerettet hat, sondern dass man wirklich alles nur wirklich schlecht gemacht hat. Und nur dann wirst du auch zu Ergebnissen kommen, die diese Grundattitüde ändern im Club, bei den einzelnen Leuten, wo jeder da gefordert ist. Du hast eben die Spiele angesprochen. Jeder ist gefordert, hier sich komplett zu hinterfragen und sich neu aufzustellen. Und das ist wirklich die absolute Pflicht für jeden Einzelnen, der hier mit Borussia Mönchengladbach zu tun hat.
Ich bin aber historisch gesehen, fühle ich mich gerade eher so 98 oder 2006 unterwegs. Ich weiß, du hast 98, ich habe natürlich auch alles bewusst und schon intensiv mitbekommen, aber du warst da ja zu der Zeit schon näher dran. Ja, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an das. Muss dann ja nicht immer sich alles duplizieren oder wie nennt man das, dann verdreifachen, wenn es der dritte Abstieg wäre. Aber ja, gewisse Muster erkennt man dann schon wieder, weil man ja auch 98 so dachte, ja, jetzt ist man der im Ganzen von der Schippe gesprungen mit dem Wunder von Wolfsburg, hätte nochmal Jotje Jange und dann wird's schon wieder. Wurde es nicht. Rainer Bonhoff hat das Ganze dann zwangsläufig und auf traurige Weise zu Ende gebracht. Der müsste sich gut dran erinnern können. Aber ja, gut, wie gesagt, es gibt jetzt keine definitiven Garantien, dass sich Geschichte in der Form wiederholt. Aber noch einmal, es gibt zumindest sehr große Alarmsignale oder wie du es gesagt hast, die Alarmglocken sind angezündet.
Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Können sich die Gladbacher den Podcast anhören und sich dann erstmal gesortierte Gedanken machen, dass die Typen von der RP vielleicht nicht nur bösartige Dinge erzählen, sondern...
Na, böse meine ich ja gar nichts von.
Aber du weißt
ist es jetzt, ja. Nicht so, dass ich hoffe, dass all das eintritt, was ich gerade befürchte, aufgrund der Indizien, die ich sehe. Aber ja, gut, wie auch immer. So ist es.
Genau, und Sportverbundesvergnügen wünschen wir jetzt nicht, weil der Fußball ist zunächst mal vorbei bis zur Europameisterschaft. Nein, nicht ganz. Es gibt ja noch ein Pokalendspiel mit Ex-Gladbachern. Es gibt noch ein Europapokal-Endspiel mit Ex-Gladbachern. Und es gibt auch ein Champions-League-Finale mit Ex-Gladbacher, oder?
Ja, überall sind ganz viele Exen dabei.
Dann gucken wir uns das alles mal an und... ja, ich sag jetzt mal, ich bin mal guter Dinge, dass die richtigen Schlüsse aus dieser Saison gezogen werden, sowohl beim Trainer, beim Manager, beim gesamten Club und auch bei jedem einzelnen Mitglied der Mannschaft. Und wenn es auch bedeutet, dass man sich vielleicht dann auf neue Wege begibt, das wird dann die Transferphase zeigen. Über die, glaube ich, Janik, sprechen wir nächste Woche. Und für heute sagen wir mal, mit dem Podcast ist Schluss für heute.
So ist es. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de